Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir, vor mir sitzt wie immer Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo.
Wir sind mitten in Folge 5 des Buches Serotonin von Michel Houellebecq und haben in den letzten zwei Wochen die Seiten 202 bis 252 gelesen. Wie ging es dir denn damit?
Ach, das willst du jetzt zuerst wissen. Ich dachte, wir sagen erstmal noch Dumont Verlag in aus Köln und so. Ne? Das ist die Version, die wir lesen.
Natürlich. Aber das stimmt.
Wie ging es mir damit?
Das Protokoll können wir uns ruhig halten, ja.
Ja, genau. Also Dumont Verlag in Köln, ne? Haben wir jetzt gesagt. Ja. Genau, wie ging es mir damit? Ja, das ist natürlich direkt eine interessante Frage, weil wir uns ja dabei ertappt haben, wie wir die letzten Male schon sehr viel über unsere Gefühle geredet haben, wie es uns eigentlich geht, wenn wir Michel Houellebecqs Serotonin so aufschlagen und dann lesen. Und es ist ja interessant, dass man, dass uns aufgefallen ist, dass man den Gedanken, die hier von der Hauptfigur Florent so geschildert werden, relativ schwierig folgen kann, weil sie sehr oft sprunghafte Gedanken eben hat, sehr oft in den Zeitebenen springt, teilweise Ortswechsel drin hat, die relativ unvermittelt kommen und so. Und teilweise weiß man nicht so richtig, auf welcher Zeitebene man jetzt eigentlich genau ist. Und das ging mir jetzt bei dem Abschnitt ganz anders, weil hier merkt man schon, es ist sehr viel linearer, sehr viel strukturierter und erzählt im Prinzip so eine relativ geradlinige Handlung eigentlich erstmal. Das heißt, es ist wesentlich einfacher gewesen, das zu lesen. Das macht es nicht unbedingt freudvoller, ihm zu folgen, aber dennoch hatte ich hier schon mal wieder eher so etwas wie Freude, wenn ich das Buch aufgeschlagen habe.
Ach ja.
Ging es dir auch so?
Ja. Mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich konnte es jetzt auch gar nicht so auf Gründe irgendwie zurückführen. Es war dann eher sowas, ich hatte wie richtig Lust zu lesen. Ich hatte richtig Lust, dieses Buch zu lesen, weiterzulesen. Und während des Lesens war ich in so einem Flow drin. Das ging dann irgendwie weiter und weiter und so, gerade mit diesen Schwierigkeiten, so, die wir am Anfang hatten. Also die letzte Folge, muss man ja sagen, das war ja wirklich im Tal mit angekommen. Und das ging mir diesmal einfach gar nicht so. Und warum das so ist und wie das so ist, da können wir ja gleich nochmal drüber gucken. Und hol uns doch nochmal ab, was bis dahin erstmal grob noch passiert ist.
Genau, das ist bei dem Buch ja immer nicht ganz so einfach, aber ich kann das wieder zusammenfassen, genauso wie ich es die letzten Male gemacht habe. Wir folgen im Prinzip den Gedanken einer einzelnen Figur, Florent Claude Labrouste, der 46 Jahre alt ist und als Agraringenieur im Landwirtschaftsministerium in Frankreich arbeitet. Er hasst seinen Vornamen, er bezeichnet sich selbst als substanzloses Weichei und er nimmt Antidepressiva. Es ist also eine sehr traurige Existenz, die wir hier verfolgen über das Buch hinweg. Und die Handlung des Buches, wenn man davon sprechen kann, oder das, was so geschildert wird, sind im Prinzip zynische Gedanken, die sich auf einzelne Stationen seines Lebens beziehen. Die sind sehr, sehr oft gekennzeichnet von so einem gewissen Selbstmitleid, aber auch so einer gewissen Akzeptanz dieser, ja jetzt nicht schlimmen Geschehnisse oder so, aber dieser doch sehr traurigen Geschehnisse und dieses eigenen Bewusstseins dafür, dass im Prinzip nichts Glückliches im eigenen Leben passiert, passieren wird, jemals passiert ist, gefühlt so. Ne? Natürlich gibt es dann so einzelne Stellen, können wir ja dann nochmal drüber reden, wo er dann sagt, dass er mal glücklich war, aber irgendwie kauft man ihm auch das nicht so richtig ab. Diese Erzählungen aus der Vergangenheit drehten sich bisher hauptsächlich um verschiedene Frauenfiguren, die er in seinem Leben hatte. Also da gab es zum Beispiel Yuzu, die wir zu Beginn kennengelernt haben. Da gab es eine andere Frau namens Kate. Da gab es auch Camille. Und es gab noch eine, deren Namen ich beim letzten Mal schon vergessen habe.
Marie-Hélène
gab es auch noch, ja, genau. Aber ich glaube, es gab noch eine mit C. Aber es ist sehr, sehr bezeichnend, dass man auch diese Figuren dann irgendwann so ein bisschen durcheinander bringt, weil eigentlich nichts Substanzielles über deren Charakter oder in irgendeiner Weise gesagt wird, sondern die werden im Prinzip alle weitestgehend als Sexobjekte von ihm betrachtet, außer Camille, wo er dann ja schon gesagt hat, dass das so die glücklichste Zeit seines Lebens war. Und das ist auch das, was wir beim letzten Mal in der letzten Folge genau behandelt haben, nämlich die Zeit mit Camille. Und so viel Substanzielles ist aber lustigerweise da auch gar nicht rübergekommen. Denn eigentlich haben wir ja festgestellt, wir haben diesen Part dann von ihr gelesen mit ihrer Beziehung. Entschuldigung. Und das ging aber auch relativ schnell vorbei, sodass man eigentlich diese Erzählung von der glücklichsten Zeit im Leben des Florent Claude Labrouste, dass man das ihm eigentlich gar nicht so richtig abkauft, sondern diese ganze Erzählung ist auch sehr enttäuschend, kann man so sagen, ne? Im Großen und Ganzen. Und wir enden dann im Prinzip damit, dass Florent zurückkehrt zu seinem alten Studienkollegen Emmerich, den er vorher vor 15 Jahren schon einmal besucht hat, der da noch verheiratet war, eine glückliche Familie hatte. Aber inzwischen ist eben die Frau fremdgegangen, hat ihn verlassen, Cécile, genau, und hat ihn für einen Konzertpianisten verlassen, meine ich. Und seitdem, ja, suhlt er sich auch sehr, sehr stark in Selbstmitleid, ist eine sehr traurige Existenz, ist dem Alkohol sehr stark zugeneigt auch. Und ja, das ist im Prinzip das, was wir beim letzten Mal hatten. Habe ich was Substanzielles vergessen? Weiß es nicht genau.
Na, vielleicht noch, dass Florent ihm versucht hat, irgendwie eine Alternative aufzuzeigen, Lebenshinweise zu geben, dass er sich eher eine bäuerliche moldawische Frau holen soll, die seinen Ansprüchen oder seinem Lebensstil irgendwie besser zugetan ist. Das war so das Letzte, womit die auseinandergegangen sind.
Ja, also auch wieder so diese Beziehung zu einem sexuellen, zu einer sexuellen Begierde irgendwo, ne? Weil er, diese Moldawin, die verbindet er jetzt auch nicht irgendwie.
Sehr pragmatisch
einer,
auch.
Genau, ne? Mit einer bestimmten Person, sondern es geht ja darum, okay, Moldawin sollen irgendwie sexuell attraktiv sein und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn der Emmerich
vielleicht. Und was noch wichtig ist, dass Florent im Grunde gerade so zur Zeit des Jahreswechsels dort ist, es ist so Ende Dezember, es ist nach Heiligabend, so zwischen Heiligabend und Silvester. Zu Heiligabend hatte die Eltern von Camille, also war in dem Örtchen von Camilles Eltern, ohne die irgendwie genau zu betreffen, und hat danach beschlossen, zu Aymeric zu fahren und mit dem irgendwie die nächsten Tage zu überstehen, weil er ja vorher mit seinem Therapeuten oder mit dem Arzt, mit dem Hausarzt da irgendwie besprochen hat, dass so gerade die Zeiten und vor allem so der Jahreswechsel so ganz kritisch ist, wenn man einsam ist, wenn man allein ist, dann sucht man sich eher jemanden und dann greift Florent eben auf Aymeric zurück. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade.
Genau.
Und da würde ich jetzt auch gleich einfach weitermachen und einsteigen.
Genau.
Gut. Bis zum 31.12. ist Florent bei den Bungalows auf sich allein gestellt. Wir erinnern uns, er hat sich da in diese Bungalows eingemietet, die Cécile und Aymeric im Vorfeld noch dort haben bauen lassen, um sowas wie Tourismus in dieser Gegend zu etablieren. Und bis zum 31.12. würde er Aymeric auch nicht zu sehen bekommen. Er beschließt, sich die Zeit damit zu vertreiben, dem Deutschen hinterher zu spionieren, dem anderen Urlauber, der in einem der Bungalows dort eingezogen ist. Wir erinnern uns, es war ein anderer noch da, der einen der Bungalows gemietet hat. Von dem haben wir aber vorher irgendwie noch nie was gehört, nur dass der Deutsche selber auch mit einem Fernglas unterwegs ist, von dem von dem sich Florent dieses Vogelschauen abgeguckt hat und sich selber ein Fernglas besorgt hat. Und Florent wappnet sich dann mit eben diesem Fernglas und observiert diesen Deutschen aus sicherer Entfernung. Und es stellt sich heraus, dass dieser Deutsche jeden Tag ein Mädchen um die 10 Jahre bei sich empfängt. Zu günstiger Zeit, als der Deutsche mit seinem Auto unterwegs ist, verschafft sich Florent Zutritt zum Bungalow und findet auf dessen Computer einige kinderpornografische Aufnahmen dieses Mädchens. Der Deutsche erwischt schließlich Florent, wie er den Computer durchsucht, und Florent sucht sofort und schreiend das Weite. Ich verrate sie nicht, ich rede nicht, ich sage niemandem etwas, und betrinkt sich anschließend. Der Deutsche packt seine Sachen und reist abrupt ab. Am 31. Dezember besucht Florent Aymeric im Schloss, der gerade mit seinen Töchtern skypt. Im Anschluss unterhalten sie sich über die Scheidung und die mögliche Heilsamkeit des Scheidungsprozesses. Und dabei denkt Florent wieder an Camille und dass es ihm womöglich leichter gefallen wäre, mit ihr abzuschließen, wenn sie verheiratet und schließlich geschieden worden wären. Und dabei fällt ihm auf, dass er Camille noch immer liebt. Aymeric leidet zusehends unter der Last, den Familienbesitz immer weiter veräußern zu müssen, um an Geld zu kommen, um das Bankkonto auszugleichen. Er gerät dabei immer wieder in Konflikte mit seinem Vater, der ein geborener Aristokrat ist, der schlendern geht, der in Yachtclubs ist, der gut essen geht, aber wenig selber irgendwie zur Arbeit beiträgt. Es geht auf den Jahreswechsel zu und gegen 0 Uhr legen sie Child in Time von Deep Purple auf und Florent denkt dabei immer wieder an Camille. Am 1. Januar treffen sich Florent und Aymeric im Schloss. Aymeric putzt wieder sein Sturmgewehr und Florent äußert den Wunsch, auch schießen lernen zu wollen. Der genaue Grund ist jetzt nicht klar, aber Florent äußert, er habe irgendwie Interesse an einer Mischung aus Selbstverteidigung und Sportschießen. Und da wird Aymeric sofort lebendig. Denn, wie wir erfahren, ist der ein begeisterter Sportschütze gewesen. Das hat er allerdings aufgeben müssen, da er zu sehr dem Wodka verfallen war und ihm entsprechend die Hände zitterten. Er fachsimpelt von unterschiedlichen Waffengattungen und deren Eigenschaften und zeigt dann Florent auch noch seinen Waffenschrank. Am nächsten Morgen, recht früh sogar, es müsste es glaube ich so gegen 8 gewesen sein, holt Aymeric Florent von seinem Bungalow ab und zeigt ihm, wie man anschlagliegend schießt. Und dafür legen die sich auf so einen Hang auf die Wiese und nutzen ein gestrandetes Ruderboot, was da so im Sand vergraben ist, als Ziel. Und mit einiger Begeisterung trainiert Florent tatsächlich die nächsten 2 Wochen ziemlich ausdauernd das Schießen. Die nächste Herausforderungsstufe wären bewegliche Ziele gewesen und dafür kämen aber nur die Vögel in Frage. Doch Florent weigert sich darauf zu schießen, obwohl ihm gleichzeitig immer wieder der Satz durch den Kopf geht: Wer nicht den Mut hat zu töten, hat nicht den Mut zu leben. Und in einer Art Übersprungshandlung stellt er sich dann eine Reihe von Glasflaschen, die er aus seinem Bungalow geholt hat, an den Hang und verballert da seine letzten Kugeln drauf. Aymeric organisiert sich in dieser Zeit mit anderen Milchbauern, um wirksame Maßnahmen zu planen, die Öffentlichkeit und die Zuständigen die aktuelle Situation der Bauern deutlich zu machen. Also wir erinnern uns, Aymeric kann im Grunde von seiner Landwirtschaft gar nicht leben und wird nicht dafür bezahlt. Und das ist, wie wir jetzt rausfinden, nicht nur das Schicksal von Aymeric als einzelnen Landwirt dort, sondern die ganze Umgebung, die ganzen Bauern in Frankreich leiden darunter, dass sie mit den Welthandelspreisen nicht mithalten können. Florent wird zu einem Treffen mit eingeladen, weil er sich ja ebenfalls auskennt, auch wenn er eigentlich auf der anderen Seite steht. Beim Syndikatstreffen, so hat Florent das genannt, wirken die Bauern unglaublich traurig und verzweifelt. Und Florent merkt schnell, ich hatte zwischen ihnen nichts verloren. Ich war ihnen nicht verbunden. Ich konnte es auch gar nicht sein. Ich hatte nicht mal das gleiche Leben wie sie. Mein Leben war auch nicht gerade prächtig. Aber es war nicht das gleiche. Und mehr gab es dazu nicht zu sagen. Die nächsten Tage verbringt Florent mit Schießen und Flanieren durch Carteret, am Yachthafen vorbei, einem Gourmet-Restaurant und dem Flair eines netten kleinen Badeortes, der allerdings wie leergefegt erscheint. Er spaziert durch den nebligen Ort und sinniert: Mein Leben erschien mir so formlos und ungewiss wie die Landschaft. Dass sich das bald ändern könnte, bemerkte er, als Aymeric eine kleine Gruppe Männer mit Waffen ausstattete, die dann das Schloss verlassen. Und zusammen mit Aymeric sitzt er mit 2 anderen Bauern, mit den Namen Franck und Barnabé, im nicht mehr beheizten Wohnzimmer, ihre Waffen in Reichweite und der Wodka geöffnet. Sie berichten davon, wie sie an dem Morgen die Fahrer der Milchtrucks aus Irland und Brasilien mit ihren Waffen zum Umkehren gezwungen haben, und planen weitere Schritte und kalkulieren schon Auseinandersetzungen mit den Polizeikräften ein. Die Frage ist nur, wer macht dabei den Anfang? Florent schaltet sich in die Diskussion mit ein und er bemerkt, dass diese eine Frage, welchen Standpunkt hat Florent eigentlich dazu, schon seit so vielen Jahren, seit fast 20 Jahren zwischen ihm und Aymeric unausgesprochen steht. Seit der Zeit, in der er, Aymeric, sich als Landwirt selbstständig gemacht hat. Mit ihm als Milchbauer und Florent als Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums, der im Grunde Preise kontrollieren, bestimmen, Handelsbeziehungen gestalten kann. Und zusammengefasst ist Florents Rat an Aymeric: Meiner Meinung nach ist alles im Arsch. Völlig im Arsch. Versuch, auf persönlicher Ebene durchzukommen. Ceci ist eine verdammte Schlampe. Lass sie mit dem Klavierspieler vögeln und vergiss deine Töchter. Zieh um, verkauf den Hof wieder, schlag dir die ganze Sache komplett aus dem Kopf. Wenn du es gleich angehst, hast du noch eine kleine Chance, ein neues Leben anzufangen. Am frühen Nachmittag des folgenden Tages beobachtet Florent von einem Hügel aus, wie die Bauern eine Autobahnzufahrt in Richtung Paris blockieren. Manche Bauern, darunter auch Aymeric, stehen auf den Ladeflächen der Pickups und zielen mit den Gewehren auf die Autofahrer. Andere Bauern verteilen Benzinkanister in einiger Entfernung quer über die Autobahn verteilt. In der Zwischenzeit, das sieht man schon vor weitem, weil sie eine gute Position haben, nahen schon die Panzerfahrzeuge der Bereitschaftspolizei, die allerdings nicht durch den Stau kommen und so die Einsatztruppen erstmal zu Fuß vor die Milchbauern eintreffen müssen. Bis dahin fahren die Bauern noch einen Mähdrescher und einen Maishäcksler vor die Belagerung, riesengroße Maschinen, Will Beck beschreibt das als, dass diese Fahrer bis zu, also 4 Meter und höher dann in der Luft gesessen haben. Also diese Fahrkabinen, die waren richtig groß. Und als alle in Position sind, der Maishäcksler, der Mähdrescher, die Polizisten mit ihren Wagen fertig, lädt Barnaby einen Raketenwerfer und bringt beide Maschinen zur Explosion. Die Polizei verstärkt in der nächsten Zeit weiter ihre Formation. Will Beck schreibt, in jedem Fall war da die Front der Bereitschaftspolizisten schätzungsweise 30 Meter von jener der Landwirte entfernt. Es war eine kompakte, leicht gekrümmte Reihe, in militärischer Hinsicht annehmbar, markiert durch einen Wall von Schutzschilden aus verstärktem Plexiglas. Beide Fronten zielen aufeinander. Aymeric, der einzige, der eine Waffe hatte, mit der man Schilde durchdringen konnte, zielte langsam von links nach rechts die Reihen der Polizisten ab und wieder zurück. Und dann hebt er die Waffe unter sein Kinn und drückt ab. Und in dem Moment eskaliert die Situation augenblicklich. Beide Seiten schießen aufeinander. Am Ende sterben 10 Bauern und ein Polizist. Florent, von Automatismen ergriffen, fährt irgendwie zurück zu den Bungalows. Und damit steigen wir in die Themen ein.
Dann fangen wir doch mal direkt an mit etwas, was ich ja bereits angedeutet hatte. Und zwar hat man das vielleicht schon in deiner Handlungszusammenfassung ganz gut gemerkt. Dem kann man jetzt ganz gut folgen. Dem kann man auf jeden Fall besser folgen als vorher. Und zwar gerade weil sich das hier, dieser Teil, den wir jetzt gerade gelesen haben, der ist deutlich narrativer, deutlich linearer. Der ist wirklich, während du das sagst und während man dieses Buch jetzt liest, hat man auf einmal Bilder im Kopf wieder. Ne? Man kann sich das richtig gut vorstellen. Man kann richtig gut sich vorstellen, wie Florent an einem Fenster in seinem Schloss sitzt, mit einem Fernglas auf diesen einen Bungalow da schaut, wie dann so ein Mädchen da reinkommt und was dann vielleicht eventuell auch durch diese Beschreibung dann dort drin passiert, was dann natürlich weniger erfreulich ist, aber auch da ist das sofort so eine bildhafte Sprache, die einen da sofort erfasst. Ne? Man kann dem richtig gut folgen und auch wenn dann beschrieben wird später mit den mit einer Straßensperre, wie dann auch ein Raketenwerfer ausgepackt wird und wie dann eine Schießerei passiert und so. Ich habe da noch eine These, warum wir uns das auch so gut vorstellen können. Aber erstmal ist das was, dem man wesentlich einfacher folgen kann und was auch wesentlich mehr konsumerabler ist, sagen wir es mal so, ne? Was sich so eher weglesen lässt als das, was wir davor gehabt haben. Das ist halt wesentlich greifbarer, als wenn beschrieben wird, wie tatsächlich diese großen nationalen wirtschaftlichen Zusammenhänge funktionieren oder wie Florent das sieht, wenn da irgendwie über die Milchproduktion dann im Großen und Ganzen geschrieben wird und diese abstrakten Zusammenhänge mit dass irgendwelche Betriebe aus dem Ausland dann billige Produkte in das Land reinbringen und deswegen die Leute nicht mehr so produzieren können, dass sie sich ihren Lebensunterhalt finanzieren können und so, ne? Das wird hier auf einmal sehr, sehr greifbar. Und das ist halt das, was
tatsächlich hat er das ja erklärt.
Das hat er erklärt,
aber das ist nicht nur für uns gewesen, sondern das war diese Situation, als Aymeric ihn gefragt hat, was hältst du jetzt von der ganzen Geschichte?
Ja.
Und dann hat er angefangen, das Ding auseinanderzunehmen. Was passiert? Jetzt sind die Milchbauern so. Jetzt müssten es noch viel weniger werden, bis dann irgendwann. Also er hat diese ganze Kette von diese geheime Entlassungswelle oder so Entlassungsprozessprotokoll hat er es irgendwie genannt. Da hat er ihm das erklärt. Als Florent Aymeric gegenüber, nachdem er gefragt hat. Mhm. Und nicht eingewoben in die Erzählung des Buches, wir sind jetzt bei Kate, ach ja, übrigens, die Milchbauern, denen geht's scheiße und bla 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 bla. Ja. Diese theoretischen Abhandlungen und dann geht er wieder in die Handlung rein, wie wir es sonst immer irgendwie hatten.
Genau, und genau diese Prozesse werden ja auch auf einmal visualisiert. Also es wird ja davon gesprochen, dass das über LKWs passiert, die da irgendwie in das Land reinfahren, ne? Die sozusagen, wie die Produkte da reintransportiert werden. Und sofort haben wir doch ein ganz anderes Bild davon, als wenn einfach nur gesagt wird, Produkte kommen aus dem Ausland nach Frankreich. Irgendwie halt, ne? Sondern wir wissen sofort, aha, ist klar, so passiert das. Und das kann sozusagen dann so eine Demonstration, wie die von Aymeric angeführte oder mitgestaltete, dann dagegen machen, durch so eine Blockade. Und da haben wir direkt so, wie sich sozusagen wird diese wirtschaftlichen Zusammenhänge oder diese Konflikte dann in der realen Welt abspielen sozusagen. Das ist nicht so, wie wenn wir jetzt irgendwie einfach nur so einen Bericht
Es macht auch dieses Problem für die Bauern greifbarer.
Ja.
Ja, wenn du da jemanden hast, wie Florent, der das irgendwie so immer so theoretisch aus einer Metaebene weg erklären kann, weil er eben in so einer theoretischen, auf einer Metaebene basierenden Arbeit, also in so einem Job war, ja, der auf dieser Weise funktioniert, ja, an irgendeinem Tisch, in irgendeinem Meeting, bla bla bla, und dann hast du gleichzeitig einen Rick, der wirklich, also die schütten die Milch weg, mhm, ja, mhm, so, weil das einfach wertlos ist. Das ist wertlos geworden, mhm, ja. Und also für mich fand ich, dass ich das besser fassen konnte, du hast an so einem Schicksal festgemacht. Oder nicht mal nur an einem, ja, sondern plötzlich an mehreren. Mhm. Es ist ja nicht nur dieser eine Loser, Aymeric, mhm, wie vorher hatten, ja, so okay, jetzt hat er seine Frau verloren und kriegt seinen Hintern nicht hoch. Sondern da sind ganz viele. Und die sind so verzweifelt, ja, die sind so verzweifelt, die wissen nicht, was sie tun sollen.
Ja.
In dieser Lage. Ihr Leben hängt davon ab.
Genau. Dieses Treffen oder der Gang zu dieser Demonstration, sage ich mal, der startet ja auch damit, dass Aymeric mit zwei Freunden zu einer Beerdigung geht. Und da wird ja auch gesagt, das ist jetzt schon in den letzten Monaten der dritte Suizid gewesen, der, ja, da passiert. Ne?
Ja, stimmt.
Und das sind ja alles so vergleichbare Figuren, ne? Also die sich ja lustigerweise natürlich mit Aymeric vergleichen lassen. Aber ich finde das so spannend, dass man hier über diesen Teil, den wir gerade gelesen haben, so vergleichbare Figuren auch für Florent hat. Also nicht im Sinne von, dass er in der gleichen Situation ist. Das sagt er ja ganz klar, dass er das nicht ist.
Ja.
Ne? Aber so, man stellt sich da so diese Mit-40er irgendwie vor, die alle kein besonders gutes familiäres Verhältnis haben. Das wird auch bei dieser Beerdigung gesagt, dass der sich umgebracht hat, keine Familie hinterlassen hat und so. Ne? Also auch in einer ähnlichen Art und Weise das eben nicht so gestaltet hat, sein Leben, wie Aymeric das mal ursprünglich vorhatte und ja auch nicht geschafft hat und wie das natürlich Florent auch nicht geschafft hat. Und dann gibt's ja, und da würde ich gerne mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen, gibt's ja auch diese Figur, mit der sich Florent zu Beginn ganz klar selbst vergleicht, nämlich dieser Typ, der die Kinderpornos auf dem Laptop hat.
Ja.
Da wird ja auch ganz klar gesagt, das ist auch jemand, der 40 ist, der anscheinend keine familiäre Bindung hat, ne, der irgendwie, bei dem es im Leben nicht so richtig gut gelaufen ist, wie er sich das vielleicht gewünscht hat. Und dann fällt Florent ja auf einmal auf, ja, okay, eigentlich könnte man genau das Gleiche auch über mich sagen. Das heißt, es gibt hier irgendwie so eine Vergleichbarkeit. Ne? Und da macht Welbeck ja auch genau das, was er vorher schon in Ansätzen gemacht hat, nämlich, dass er diese Gedanken, die wir bei Florent die ganze Zeit zu lesen bekommen, potenziell auch auf andere Figuren ausweitet, dass es ganz, ganz viele von diesen Menschen dann in Frankreich eben gibt. Und wir halten das jetzt hier für ein sehr spezielles Szenario. Aber man weiß ja, man kann ja in die Gedanken von anderen Menschen nicht reingucken, weißt du? Und theoretisch könnte es ja so sein, oder ist es ja vielleicht auch so, dass, oder zumindest interpretiert Welbeck das so, dass das so eine Gesellschaftspsychologie eigentlich ist, die wir hier lesen, ne? Dass man im Prinzip immer überall so dieses subkutane, also unter der Haut liegende Gefühl hat oder diese Gefühle hat, die hier artikuliert werden, durch diese einzelne Figur eben, durch diese Hauptfigur in diesem Buch. Und das
aber sich das in unterschiedlichen Sachen manifestiert. Ja, also du hast diesen pädophilen Deutschen, ja, ich würde das tatsächlich nicht auf das Alter und auf deren Situation schieben, ja, nur ausschließlich. Aber du hast recht, Florent zieht die Vergleiche zu sich. Mhm. Ja. Du hast dann Florent, der im Grunde nichts, also der einfach durch, es ist, also der wandert. Also der hat irgendwie nichts, was er verfolgt, kein Ziel oder so. Und dann hast du Aymeric, auch selbes Alter, ähnliche Situation, und der brennt vor Idealen. Der brennt vor einem Ziel. Der hat etwas, das hat Florent nicht. Und das versteht er, glaube ich, auch nicht. Deswegen bleibt er bei seinen Ratschlägen, dann vergiss doch einfach alles und such dir was Neues. Und das ist genau der Punkt. Das geht nicht. Mhm. Für Aymeric geht das nicht. Mhm. Er kann nicht einfach sagen, na gut, dann lassen wir es. Mhm. Ja? Florent kann das machen, was er ja getan hat. Der hat alles zurückgelassen, hat seine Tasche gepackt und ist ins Hotel gezogen und wandert so durch die Gegend, mhm, im Nichts. Aber Aymeric kann das nicht. Der ist da mit Idealismus hingegangen, ja, wir erinnern uns, der hätte die Möglichkeiten gehabt, einen wirklich, wirklich lukrativen Job zu haben, mhm, bei irgendeiner großen, weltweit umspannenden Firma, hat er nicht gemacht, hat er abgelehnt. Und er hat sich entschlossen, Landwirt zu werden. Und dann ist er mit seiner Familie dahin und wollte dann auch noch ein Hotel aus dieses Schloss machen und das Familienerbe noch weiterführen. Also es geht ja noch tiefer, ja. Das ist ja alles, das ist ja nicht gekauftes Land. Das ist ja Land, was vererbt wurde. Und jetzt ist er derjenige, der das nicht hinkriegt. So, er kann davon nicht einfach weg. Das muss, irgendwie muss das gehen. Komme, was da wolle.
Ja.
Und das unterscheidet Aymeric von Florent so sehr.
Genau, aber interessanterweise kommen ja beide aus diesem negativen Gefühl ihres eigenen Lebens überhaupt nicht raus. Ne? Also egal, ob sie jetzt weiterziehen oder ob sie an der Stelle bleiben, an der sie immer waren oder sind. Irgendwie gibt es, ist die ganze Welt so eine Quelle für Unglück irgendwie, so eine Unzufriedenheit.
Vielleicht, ich würde fast sagen, Aymeric ist da aber ein bisschen aktiver, um etwas zu tun. Das ist
die Hoffnung auf jeden Fall.
Das ist letztendlich irgendwie der Alkoholismus und der Selbstmord ist das Ergebnis davon, aber der wirkt irgendwie getriebener. Hm. Ja, der wirkt so, der ist mit Leuten, der organisiert sich mit Menschen, ja, der sucht sich Gleichgesinnte oder die suchen ihn oder man findet sich oder was auch immer. Und der ist irgendwie am, der will da raus, also der fühlt so eine absolute Verzweiflung, dass das, was er jetzt braucht, um zu überleben, damit er leben kann, seinem Lebensstil, seinem persönlichen Glück steht so ein Goliath von Unmöglichkeit gegenüber, dass das einfach nicht funktioniert. Mhm. Der kann machen, was er will. Es funktioniert einfach nicht. Mhm.
Während Florent ja dann eine Ebene drüber sitzt und im Prinzip genau das so bestätigen kann im Endeffekt.
Ne? Ja.
Also klar kannst du dich organisieren in Demonstrationen,
ja, klar.
Das wird halt im Endeffekt nicht viel bringen.
Ja, es bringt nichts und er macht es ja dann und wundert sich dann, warum er jetzt den Vorschlag mit der moldawischen Frau nicht angenommen hat.
Ja, das stimmt.
Weißt
ja.
du, so, ja. also diese Unterschiede, die sind so, so groß. Und Florent hat damit einfach, wie er es ja gesagt hat, er hat damit nichts zu tun. Ja. Gar nichts.
Genau.
Ja, der hat Kohle. Ja. Wenn er halt keinen Bock ist, dann, mein Gott, dann zieht er halt weiter. Nee, das kann halt Aymeric nicht.
Ja, aber beide sind in so einem Unglück auf jeden Fall so vereint. So ein Leben, in dem es dann nicht viel Glückliches zu geben scheint, außer dann eben die verschiedenen Produkte im Supermarkt, mal einen Kuchen zwischendrin, wie es bei Florent eben der Fall ist. Ne?
Ja.
Der Gedanke an Sexualität, sexuelles Aktivsein und das finde ich ganz interessant, so eine gewisse Lust am Schauen, die mir aufgefallen ist. Also es ist ja auch einmal, als er längere Zeit im Hotel verbracht hat, wurde ja artikuliert, dass er da Tage verbracht hat, einfach nur das Fernsehprogramm durchzusappen.
Mhm.
Ne? Und,
das macht er im Bungalow auch sehr oft.
Ja, genau, im Bungalow auch sehr oft, ja. Und das kommt ja hier wieder, nur dass es eben eine Beobachtung ist, die nicht über ein Medium, über das Fernsehen stattfindet, sondern im Prinzip in der realen Welt. Im Prinzip ist das, was er da beobachtet und das ist das, was uns, glaube ich, auch so diese Spannung gibt oder zumindest so diese Lust auch daran, das zu lesen. Es ist ja im Prinzip so ein kleiner Krimi, weil man weiß ja nicht so richtig, passiert da jetzt wirklich was Kinderpornografisches in diesem Bungalow? Zu Beginn weiß man das nicht, ne?
Oder, er vermutet es aber. Was? Aber er nur, er vermutet es ja.
Er vermutet es.
Florent vermutet es tatsächlich sehr früh, verwirft es dann aber wieder, weil es ja nicht sein kann.
Ja, genau. Aber trotzdem ist ja die Frage spannend, ne? Weil das ja, weil da im Prinzip ja die Frage drin steckt, okay, halten wir das eigentlich für moralisch vertretbar, einen Menschen so zu beschatten, so zu beobachten, mit einem Fernglas da auf das Haus rein drauf zu zoomen und da so mit so einer gewissen Schaulust da reingucken zu wollen, so einem Voyeurismus einfach.
Finde ich super.
Findest du super?
Also finde ich absolut super. Also ich finde, ich kann jetzt keine anderen Bücher nennen, weil es mir einfach entfallen ist, aber immer wenn das in Büchern vorkommt, wenn jemand beobachtet wird durch den Fernglas, also wir sind quasi Point of View, Fernglas, Gucker, finde ich das super. Na, du hörst nichts.
Ja, genau.
Du musst nur das sehen, was dir der Winkel bringt, was dir die Entfernung bringt. Mhm. Du kannst nicht verstehen, was die sagen. Du hörst die Geräusche nicht, weil es viel, 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 viel zu weit weg ist dafür.
Ja.
Und du musst nur das ablesen, was du sehen kannst.
Genau. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, ist das, was er da macht, sozusagen gerechtfertigt? Also er macht das erstmal aus einem relativ skopophilistischen, also so einem schaulustigen Antrieb heraus. Und dann ist ja die Frage, wenn das, was da drin, wenn da drin quasi nichts passiert und wenn das vielleicht wirklich einfach nur der Vater von ihr ist oder ein Onkel oder was weiß ich, ja, ne, und treffen sich halt irgendwie alle jeden Tag mal, ne,
ja,
und schauen irgendwelche Cartoons oder was weiß ich, ne, dann, dann ist ja dieser Akt, den er da vollführt, indem er da das Fernglas nimmt und da drauf schaut, eigentlich relativ verwerflich so im Großen und Ganzen. Aber auf der anderen Seite bestätigt sich ja dann genau seine Annahme und das gibt ihm ja eigentlich dann oder gibt ja dann eigentlich ihm Recht im Nachhinein und uns auch das Gefühl, ja, irgendwie ist das, was er da gemacht hat, richtig. Aber eigentlich aus diesem Ursprungsgedanke, ja, einfach nur so eine Vermutung, ja, ist das ja falsch. Und es gibt da, das finde ich nämlich auch dann wiederum spannend, genau das, was du jetzt beschrieben hast oder was er hier macht, das lehnt sich meiner Meinung nach sehr stark an einen sehr berühmten Krimi, der allerdings im Filmbereich dann wiederum stattgefunden hat.
Das Fenster zum Hof.
Das Fenster zum Hof, ganz, ja, genau, richtig.
Ja, super.
Da wird nämlich genau die gleiche, ja, Frage gestellt. Ne? Da wird das ja sogar noch mit so einer männlichen Schaulust so freudianisch aufgeladen, indem er dann so ein langes Fernglas nimmt, was dann auch oftmals so in der Filmwissenschaft als ein Penis gesehen wird, ja, okay, sozusagen. Ne? Das haben wir jetzt hier nicht so wirklich durch das Fernglas, also das haben wir durch das Fernglas vielleicht ein bisschen, aber das liegt jetzt nicht nahe, diese Lesart. Und trotzdem ist es ja dann, das ist jetzt ein Spoiler, sowohl hier als auch bei das Fenster zum Hof ja so, dass sich dann die Annahme, die ursprüngliche Annahme, also das schlimmste Szenario, was passieren kann, bestätigt, ja, und dann wiederum eigentlich der Figur, dem Beobachtenden, Recht gibt, das genauso gemacht zu haben.
Und ihn in die Handlung reinholt.
Genau, ja.
Wie Florent ja auch.
Genau, richtig. Ja. Und das ist ja dann hier auch wiederum das Spannende, dass Welbeck in dieser Sequenz ja dann auf so ein Genre wie das Krimi, wie den Krimi zurückgreift und damit so Mechanismen bedient, die wir ja irgendwie, die uns ja als Lesern gefallen, ne, wo wir uns dann auf einmal wohlfühlen, weil das ja so ein Muster ist, was man vielleicht aus anderen Krimis irgendwie oder so schon irgendwie kennt. Ne? Also das erfüllt ja Genre sozusagen, diese Funktion, dass man etwa was reingeht, ja, und direkt weiß, okay, das wird ungefähr so ablaufen. Das hat man ja vorher so nicht, ne? Weil wir ja eigentlich im Prinzip...
Ich finde es aber so überraschend, dass das kommt. Ich fand das so überraschend, dass das jetzt... Wieso macht er jetzt so eine Pädophilie-Geschichte auf? Ich meine, er guckt sich dieses Video an und nur mal so, wir erfahren, was in dem Video passiert.
Ja.
Das beschreibt Welbeck hier in dem Buch in aller Deutlichkeit. Ja. Und danach denkt ja Florent immer mal noch so ein bisschen, naja, okay, jetzt ist er abgehauen, wo ist er denn jetzt gerade? Ach, jetzt müsste er irgendwo bei Dortmund sein. Jetzt müsste er irgendwo an der Grenze nach Polen sein. Jetzt ist er in Polen. Also so, je weiter wie die Zeit vergeht, desto eher denkt er immer noch an den Deutschen, der irgendwie durch Europa geflüchtet ist, um da nicht aufzufallen. Mhm. Und dabei bleibt es auch. Ja, also das steht jetzt erstmal so für sich, das ist jetzt so, das ist passiert, dann ist es vorbei und dann geht das jetzt so weiter.
Genau.
Ja, daraus ergibt sich nichts. Was,
ja,
ich meine?
Ja, ja, genau.
Aus diesem Ding ergibt sich nichts weiter, was für uns oder für die Handlung oder für die Entwicklung von Florent wichtig wäre.
Mhm.
Das steht so, ist so, wenn das jetzt rausgenommen wäre, wäre die Handlung genauso weitergegangen.
Ja.
Zumindest bis jetzt, wir wissen nicht, was danach kommt, aber...
Genau, ja, richtig, ja. Außer, dass wir so eine weitere Bestätigung irgendwie von Florent bekommen haben, dass die Welt ja ganz schlimm ist. Wobei das ja auch gar nicht so richtig stimmt, ne? Also er kritisiert ja dann, wenn er sich diese Videos auf dem Laptop anschaut, was ja übrigens auch ein Bezug zu Yuzu ist, ne? Also da hat er ja genau das Gleiche gemacht, nur
es
hat
er... Es ist der dritte Laptop, auf den er zugreift.
Ach, der dritte
ist es schon. Es war Yuzus Laptop, es ist Aymeriks Laptop, ja, und es ist der Laptop vom Deutschen.
Genau, ja. Aber da
hat er hat Kamets Nummer noch, ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Kamets Telefonnummer hat er noch.
Ja, genau. Ja. Aber da gab es ja auch schon diese Perversion, die er da beobachten konnte, ne? Also mit der Sex mit den Hunden sozusagen, ne?
Ja.
Hat man bei Yuzu ja auf dem Laptop dann,
genau. Ja, stimmt. Ja, gleich ganz am Anfang.
Ne? Also da gibt es diesen Bezug in der Sexualität auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall war das sehr spannend. Also das war so eine Sequenz, die dann auf jeden Fall einen wieder so richtig reinholt, obwohl sie eigentlich, wie du schon gesagt hast, für die Handlung an sich nicht so eine wirkliche Bedeutung hat. Uns aber eher nochmal, ja nee, genau, was ich sagen wollte, genau. Er hat ja dieses Video gesehen oder diese Videos gesehen und hat ja gar nicht die Pädophilie an sich kritisiert, sondern eher, wie dieser Film gemacht ist. Ne? So, ja, nach dem Motto, er kann ja nicht diesen Schwenk jetzt hier benutzen oder diese Einstellung, das, ja, muss man doch irgendwie anders machen. So.
Ja, das, ja, stimmt. Ja, du, da weiß ich nicht, ob das jetzt so ein, da hatte ich tatsächlich den Eindruck, da bin ich irgendwie rausgerissen worden. Also mal abgesehen davon, dass es völlig Banane ist, das irgendwie zu lesen so, oder zu beschreiben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das bringt jetzt Welbeck ein, weil das irgendwie Welbeck ist. Ja, oh, jetzt hat er das beschrieben, weißt du? Es wirkte so drüber. Es hätte wahrscheinlich ähnlich gut funktioniert, hätte es einfach weggelassen. Alleine der Gedanke, dass da jeden Tag ein 10-jähriges Mädchen zu diesem Mann geht und er Aufnahmen hat. Alles andere ist, reicht schon. Was ich meine? Also es wäre genauso schlimm gewesen.
Ja.
Es hat es jetzt nicht besser gemacht, dass wir jetzt dieses Video gesehen haben.
Ja.
So.
Ja. Reiht sich vielleicht auch in einer gewissen Weise ein in so eine, reiht sich ein in eine Reihe von so grenzüberschreitenden Sachen, die in Frankreich da auch in Jahren davor schon passiert sind, ne? Also so Sachen wie, ich habe ja schon mal gesprochen von Menschenfeind, dem Film, der ja auch so eine gewisse, auch aus der Sicht einer Hauptfigur geschildert ist und eben diese ganzen dunklen Gedanken die ganze Zeit uns als Publikum mitteilt. Und da geht es auch zum Beispiel um Sex zwischen einem Erwachsenen, zwischen einer erwachsenen Figur und seiner Tochter in dem Fall.
Ja.
Was ja dann auch so in eine ähnliche Richtung geht. Wir haben jetzt hier nicht bestätigt bekommen, dass dieser Deutsche auch tatsächlich der Vater von ihr ist, aber das ist ja zumindest so eine Figur, die altersmäßig wahrscheinlich irgendwie dann eine Vaterfigur für sie sein könnte, ne? Aber so diese Grenzüberschreitung, das ist dann im Französischen nochmal ausgeprägter, als was hier in den Medien haben, die man in Deutschland so publiziert bekommt, sage ich mal, ne? Also das vielleicht deswegen auch. Also
okay,
zum einen, weil es
mal
Becker
ist,
zum anderen, weil Frankreich da auch ein bisschen offener ist mit diesen Grenzüberschreitungen vielleicht.
Und was dazu passt mit diesem, kommt jetzt rein, war diese Szene, die letzte Szene, die wir gelesen haben, war ja, wie die Bauern sich auf der Autobahnzufahrt versammelt haben. Und da war ich richtig hooked, weil das so schön, ich hab das so vor Augen, so mit dem Blick vom Hügel runter, wie da, man kann über die ganze Landschaft gucken und man hat einen guten Ausblick auf die Autobahn und sieht schon von der Ferne, dass dann, oder die Autos selber sehen schon aus der Ferne, da vorne ist was, die können abbremsen. Und wie sich dann so ein Stau bildet und wie dann wie so eine Art Korridor entsteht, wo die Bauern stehen und wie die dann die großen Fahrzeuge dahin hinfahren und alles so in Reichweite und in Position bringen. Und dann plötzlich schießt der einen Raketenwerfer ab und Sachen explodieren.
Ja?
Ja. Ja. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich bin dann nochmal zurückgegangen und habe nochmal geblättert. Und ich dachte, habe ich jetzt irgendwas verpasst gerade? Also was ist, da war ja sonst nicht so viel los.
Ja, auf einmal gibt's Action, ne?
Und irgendwie wirklich?
Das ist ja genau das, was uns als Lesern dann wiederum gefällt, ne? Das sind nicht diese abstrakten Schilderungen, sondern das sind ganz, ganz klare Beschreibungen, wo sogar dann eben Sachen passieren, die so gewalttätig sind oder so actionreich. Das erwartest du dann einfach nicht so hier,
ja,
ne? Das bricht dann auf einmal ein in dieses Buch.
Es hatte sich ja im Vorfeld so ein bisschen angedeutet, dass die irgendwas planen, ne? Also das ist ja hier Aymeric, Franck und Barnabé. So, ja. Die drei wurden zumindest namentlich erstmal erwähnt. Und die haben ja schon, also dass Aymeric sein Sturmgewehr die ganze Zeit putzt, das ist ja schon, das war ja schon so ein, aha, guck mal hier. Der ist schon recht waffennah. Und dass Franck und Barnabé ja ebenso sind, also die sind ja auch genauso verzweifelt, die wussten ja auch nicht weiter. Florent war auf dem Syndikatstreffen und ob der jetzt nur da war oder nicht, das hatte nichts gebracht. Die sind da selbst dort nicht zu einer Lösung gekommen, die irgendwie produktiv wäre, außer sich zu radikalisieren, ja, und wie kriegen diese Personen mit? Wie sitzen in diesem kalten, großen Wohnzimmer, also stell es mir vor, in einem großen Wohnzimmer, kalt, alle haben irgendwie ihre Knarren in der Hand und trinken Wodka und reden darüber, was sie alles machen können, dass sie sich jetzt irgendwie so radikalisieren und losgehen, wir müssen es denen jetzt zeigen, so, das kriegen wir alles mit,
ja.
Und dann steht dann wirklich Barnabé da oben und holt einfach einen Raketenwerfer raus und schießt den Maisdrechsler, Häcksler und den Mähdrescher da zu Klump. Und dann explodiert das. So, und dann geht das weiter. Dann stehen die sich gegenüber, ja, und ich fand das so spannend und das finde ich immer einen geilen Kniff, das mag ich sehr gerne, das ist vielleicht auch ein bisschen tropisch, also so mit so ein bisschen, kennt man schon Versatzstücken, Er hat dieses, Will Beck hat diese Szene aufgebaut, ja, und bevor wir wussten, was los ist, ja, einfach nur, dass die Bauern dort aufgetaucht sind oder dass die Polizisten aussteigen mussten aus ihren Panzerfahrzeugen, weil sie durch den Stau nicht durchgekommen sind, hat er das in so einem Rückblick erzählt, wo er gesagt hat, ja, im Nachhinein wurde das von den Medien als das schlimmere Übel kritisiert. Also wir haben schon mitbekommen, das Ding hat eine Auswirkung gehabt, was irgendwie besprochen wurde. Ja, und mit diesen Versatzstücken ist er durch diese ganze Szene durchgegangen, ja, bis hin, dass die, diese großen Maschinen explodiert sind und Aymeric wie eine stilisierte Frontfigur des Bauernwiderstandes abfotografiert wurde von einem Fotografen, der sich dort irgendwo in der Ecke versteckt hatte. Ja, und dass der dann auch in den Medien so präsentiert wurde, dass das so angekommen ist mit dem Rauch und dem verwegenen Gesichtsausdruck und der Waffe in der Hand. Alles das kriegen wir mit, ohne dass wir wissen, wie es am Ende ausgeht. Und das finde ich so spannend.
Das sind zwei Aspekte, die wir, glaube ich, auch bereden können, die hier drinstecken. Das ist zum einen, finde ich, die Gewalt, die auf einmal hier eine Rolle spielt und die meiner Meinung nach vorher dann eben auch schon, also relativ klar, finde ich, vorbereitet wird in den Passagen davor. Und zum anderen die mediale Rezeption dieses und durch diesen TV-Sender auch, der da hier eine Rolle spielt, den es auch tatsächlich ja wirklich gibt. Ne? Das ist tatsächlich ein 24-Stunden
BFM oder so heißt der, ne?
Ja, genau. Ja, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, genau, BFM-TV, genau. Ja. Zum einen diese Gewalt. Da haben wir ja vorher diese Schießübungen und generell diese Affinität zu Schusswaffen, die Aymeric bereits hat und die an Florent dann irgendwie rangetragen wird und der ja dann auch ganz begeistert ist. Es wird ja erzählt, also erstmal, dass Aymeric diese Leidenschaft hat und ja dann total begeistert ist. Es wird ja beschrieben, dass seine Stimme auf einmal auch so richtig bebt, als Florent ihm gesagt hat, ja, ich würde das auch gerne mal machen. Ne, also er erzählt ihm dann das richtig stark. Es kommt auch so eine Faszination für Waffen raus, weil es wird ja dann auch, die Einzelteile dieser Waffe werden ja dann auch ganz detailliert beschrieben. Ich habe mir das gar nicht alles gemerkt, weil ich selber keine große Affinität zu Waffen habe. Ja. Aber trotzdem, also was da für Einzelteile halt drin sind und wie man das zusammenbaut und so. Ne? Also da gibt's ja wahrscheinlich Leute, die dann auch so eine gewisse Affinität dafür haben oder die einen Spaß daran haben, sich auch mit sowas zu beschäftigen. Ich will das gar nicht verurteilen oder irgendwie bewerten. Und dann aber auch diese Faszination, die Florent dafür entwickelt, dass er dann wirklich ja jeden Tag seine Schießübungen macht, 2 Stunden lang.
Ja.
Und es wird ja auch beschrieben, dass er diese ganze Zeit dort gar nicht ausgehalten hätte, ohne dass er diese Schießübungen gemacht hätte. Das heißt, es gibt so eine gewisse Affinität zur Gewalt auch oder zum Schießen, die so diesen langweiligen Alltag dann auch wiederum zu überdecken scheint irgendwie. Ne? Es gibt so diese Langweiligkeit, oder vielleicht kann man es nicht Langweiligkeit nennen im Großen und Ganzen, aber es scheint da irgendwas zu geben, was das zu überdecken, was er zu überdecken versucht damit. Und ich finde das ganz spannend, dass sich ja Radikalisierung oder diese Radikalisierung und diese Waffenaffinität dann ja auch bei den anderen Menschen dann irgendwie durchzusetzen scheint, ohne dass wir in deren Köpfe ja reingucken können, also diese Bauern dann, und dass die auf einmal bereit sind zu einem gewaltvollen Aufstand. Ne? Also das ist da irgendwie, dass diese Unzufriedenheit, sei es persönliche oder eben ökonomische dann im Endeffekt, dann irgendwie dazu führt, so, ja, es muss sich irgendwie was ändern. Und deswegen greifen wir jetzt zu den Waffen. Das ist ja was, was wir auch in aktuellen medialen Diskursen immer mal wieder beobachten können, wenn irgendwelche Leute, denen es eigentlich jetzt, ja, also entweder ganz okay geht oder die ja tatsächlich vielleicht auch irgendwelche Probleme dann persönlich haben, finanziell meinetwegen oder ökonomisch, dann auf einmal davon sprechen, dass es ja einen Tag X gibt und dann kommen die an die Macht und dann wird aufgeräumt und sowas. Also da gibt's ja so diesen Traum von einem Ausnahmezustand irgendwie, ne? Der sich dann durch so eine Radikalisierung dann zusammenformt. Und das ist was hier meiner Meinung nach auch aufgegriffen wird, dass es so eine Grundunzufriedenheit erstmal gibt, die sich dann irgendwie zu so einer Bereitschaft zur Gewalt verformt.
Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück,
ja.
Zu Florent. Ich erlebe Florent das erste Mal mit etwas beschäftigt, gezielt gerichtet, im wahrsten Sinne des Wortes, was nicht damit zu tun hat, dass er darüber nachdenkt, wie kann ich jetzt mein Bedürfnis befriedigen und wie schlecht ist mein Leben. Mhm. Sondern das ist etwas, das einem Hobby ähnlich ist. Und wenn auch nur 2 Wochen lang. Ja, das so, da ist so eine gewisse Begeisterung mit, die wir vorher nie hatten. Der hat nie, also wir wussten nie von irgendetwas, außer von Alkohol trinken und Fernsehen gucken. Mhm. Ja, aber so eine gezielte, ich mache das, ich stehe jeden Morgen auf, so auch mit so einer Disziplin verbunden. Ich stehe da jeden Morgen auf und mache meine Schießübungen, mhm, aber auch nur auf das Boot. Ich schieße nicht auf die Vögel. Das mache ich nicht.
Ja, aber der Gedanke ist ja schon da. Erstmal, absolut. Er macht es dann im Endeffekt nicht, aber der Gedanke erstmal, ja, ich brauche jetzt bewegliche Ziele, was liegt nah? Ja, Tiere.
Genau, die Tiere, ja. Aber er tut es nicht. Er hat überlegt, naja klar, ich könnte ihm jetzt einfach den Kopf wegschießen, diesem Vogel. Das würde wahrscheinlich auch niemanden interessieren. Aber er tut es ja dann am Ende nicht. Ja? Und trotzdem bleibt es in dieser Zeit, erleben wir Florent mal wie erwachsene Menschen auch einfach Hobbys haben, mhm, ja, die dann losgehen und angeln oder, keine Ahnung, Tabletop-Figuren basteln oder bemalen oder an Autos schrauben, weißt du, einfach
Podcast aufnehmen,
einfach Sachen, die man macht, weil damit jetzt kein größeres, höheres Ziel verbunden ist, sondern einfach, weil man selber Freude daran hat, mhm, oder daran wachsen kann, mhm, ja. Und das Zweite ist, die Gewalt oder die Affinität zu den Waffen durch die Bauern, das ist ja immer wieder Teil der Diskussion gewesen. Die waren sich ja nie einig, wie machen wir das denn jetzt? Also wir planen das schon irgendwie ein, diese Auseinandersetzung, aber es ist wirklich, wirklich einfach unklug, als Erste anzufangen, loszuballern. Ja, weil bis jetzt haben wir nur noch die Autobahn abgesperrt und vielleicht noch ein paar Knarren in der Hand. Ja, wenn wir jemanden erschossen haben oder verletzt haben oder die sogar abgefeuert haben oder was auch immer, dann sieht die ganze Sache wirklich, wirklich anders aus. Weil dann sind sie nicht mehr auf dieser Seite, wir verteidigen uns nur, wir armen Bauern, sondern wir greifen an. Mhm. Und diese Frage ist ja bis zum Schluss nicht geklärt. Es geht ja nur darum, wer macht den Anfang, mhm, durch diese Auseinandersetzung. Dass es eine geben wird, okay, damit planen alle. Aber ich kann mir so vorstellen, dass dieser Haufen, dieses Syndikat, diese Verbindung von Bauern nicht mit einem genauen Ziel daran gegangen ist.
Nee, aber Waffen haben sie auf jeden Fall in der Hand.
Absolut.
Und dieser Raketenwerfereinsatz, der kommt ja dann auch sehr plötzlich. Ich hatte da auch so das Gefühl, das ist so eine, ja, jetzt ist irgendwie das Fass so voll, das kommt, muss jetzt einfach raus, weißt du? Ich stelle mich da jetzt hin mit dem Ding, baller die Rakete dahin und dann.
Wir sind nur einmal hier.
Ja, genau.
Und dann machen wir das. Richtig, machen wir unser Zeichen auch wirklich deutlich.
Und ehe sich das jetzt hier friedlich auflöst, ne, dann
aber was es ja hätte tun können.
Bitte?
Was es ja hätte tun können.
Ja.
Also bis dahin sind ja nur die eigenen Sachen in die Luft gejagt worden. Die eigenen Sachen. Auch die haben sie sich ja nur geliehen, diese Dinger, ne? Hm. Da wurden ja auch die Polizisten nicht angegriffen. Also ich stelle mir vor, wenn man so ein Bereitschaftspolizist ist in voller Montur, kommt man da hin und dann brennen diese Riesenfahrzeuge lichterloh und dahinter im Hintergrund stehen wie so auf einer, wie bei so einem Zombie-Apokalypsen-Film, so Autos aneinander geschoben, stehen die da auf ihren Pickups drauf mit den Knarren in der Hand, die da keinen durchlassen. Mhm. Ja, das Bild ist schon sehr mächtig,
ja,
was die hier aufgegriffen haben durch Aymeric und das stilisierte Porträt, was sie dann abgedruckt haben.
Ja.
Das ist schon, also, und die Aktion von Aymeric, sich selber das Leben zu nehmen, als Märtyrer oder was auch immer,
so in der Art,
war ja offensichtlich nicht abgesprochen.
Das war nicht abgesprochen. Trotzdem scheint es dann irgendwie auch eine Befreiung irgendwie für ihn zu sein, oder? Weil es wird ja davor auch, ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, aber es wird davor ja auch beschrieben, dass er ja relativ locker wirkt und auch irgendwie glücklich wirkt, ne? Und, weiß nicht, für mich schwingt da irgendwie so ein bisschen mit, dass diese Absicht vielleicht da schon drin ist und dass er jetzt weiß, okay, das war's jetzt. Ich sterbe jetzt hier zumindest noch den Märtyrertod.
Ja, ich glaube, der wusste das vorher.
Und ich beend das hier und hab doch auch eine schöne Möglichkeit, dann irgendwie das zu machen, ne?
Ja.
Durch diese Demonstration.
Wo angedeutet wurde, naja, guck mal hier, ich habe jetzt so eine Knarre, die kann eure Plexiglas-Schilder durchdringen. Und er zieht so diese Reihen ab, was ja im Grunde schon so was wie eine provokative Haltung ist, ne? So, ja, kann, wisst man ja nicht. Wer schießt jetzt? Es ist wie so ein, wie nennt sich das? Fuck. Wenn alle aufeinander zielen.
Mexican Standoff.
Mexican Standoff, genau. So diese war das, die Situation. Aber eigentlich auch nur zwischen Aymeric und den anderen, weil die Bauern nebenan, die hatten so Jagdgewehre. Weißt du, die konnten schießen und mussten nachladen, schießen und nachladen. Ja, die waren nicht so ausgerüstet wie Aymeric. Und manche kann ich mir auch vorstellen, das wurde nicht beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass die dann einfach, die sind einfach da, weil alle da sind. Ja, und dann hat er gesagt, hier, Rudi, bring mal deine Doppelläufige mit. Und dann steht er einfach da. Und dann ging das los.
Ja, ja. Und dann, ja, sind die Leute auf einmal bereit zur Gewalt. Und das ist ja auch interessant wiederum, weil das ja auch ein Bezug zur realen Wirklichkeit dann wiederum ist und zu unserer realen Welt, weil ja ungefähr zur gleichen Zeit in Frankreich die Gelbwesten-Proteste losgingen. Das heißt, es gab gewalttätige Aufstände von Leuten, die sich dann eben diese gelben Westen angezogen haben, wo es dann, ich weiß gar nicht, ob es speziell um Bauern ging. Auf jeden Fall ging es auch generell um höhere Mindestlöhne und gewisse arbeitnehmerfreundliche Gesetze, sagen wir es mal so zusammengefasst. Ne? Das ist ungefähr zur selben Zeit passiert. Was ja auch irgendwie spannend ist, weil, also es ist tatsächlich zur selben Zeit passiert und viele Medien attestieren ja Michel Houellebecq hier in Serotonin, die Gelbwesten-Proteste gewissermaßen vorhergesagt zu haben. Wobei die ja so 2018 dann schon gestartet sind, 2019 kam das Buch raus, er hat es währenddessen ja geschrieben, das heißt irgendwie scheint das so parallel verlaufen zu sein, während des Schreibprozesses irgendwie, ne? Ist ja ganz spannend auch.
Ja.
Ne? Aber auf jeden Fall haben wir da ja auch direkt, wenn wir das Buch lesen oder vielleicht zur damaligen Zeit sogar direkt gelesen haben, ist ja jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, haben wir ja diesen direkten Bezug auch wieder gehabt zu den tatsächlichen Protesten dann irgendwie, ne? Also jetzt nicht im Sinne von, dass die Bauern hier gelbe Westen anhatten, aber im Sinne von, es gab gewalttätige Aufstände, weil man mit der Wirtschaftspolitik der Regierung nicht zufrieden war. Mit Macron im Speziellen dann zur damaligen Zeit.
Naja. Ne?
So, genau. Und das andere, was ich ja hier aufgreifen wollte noch, war diese mediale Rezeption.
Mhm.
Ne?
Ja.
Was ja interessant ist, weil, sage ich übrigens sehr, sehr oft, was interessant ist, was ja spannend ist, was ja ist egal. Was ich ja spannend.
Performance-Kritik machen wir dann im Anschluss.
Ja, richtig, ja. Die kurze Kritik, damit das nie wieder vorkommt, werde ich mir nicht abgewöhnen. Kannst du okay, vergessen. Gut. Nee, aber wir hatten ja vorher bereits ganz, ganz oft, hatte ich ja vorhin schon gesagt, beschrieben bekommen, wie Florent Fernsehen schaut. Und im Prinzip so die Welt medial auch verfolgt. Sei es, also da wurde ja zum Teil beschrieben, was da passiert ist. Das sind dann aber relativ einfache Sendungen gewesen. Jetzt, es wurde nicht viel von Nachrichten oder so gesprochen. Aber ich musste da so ein bisschen nachdenken über die eigene Medienrezeption, die man so hat, während man Fernsehen schaut oder vielleicht auch YouTube oder sowas guckt, dann in einem moderneren Sinne. Dass ja diese wichtigen Nachrichten sozusagen die ganze Zeit neben so zum Beispiel leichten Unterhaltungssendungen und so weiter stehen, dass man ja im Prinzip das so durchseppen kann auch einfach, weißt du, und das nur so partiell wahrnehmen kann. Und ich finde das hier spannend, wie er ja erst diesen Gang zur Demo sozusagen, also nicht wie die da hingehen, sondern am Tag vorher, das schon im Fernsehen sieht, wie sich da Leute da vor die Kamera stellen und da so eine Rede halten oder sowas und sagen, ja, wir sind unzufrieden, weil XYZ. Und dann aber das dann aus einer, genau das, was dann im Endeffekt passiert oder wie dieser Konflikt weitergeht, das dann in der realen Welt sozusagen beobachtet von diesem Hügel aus, während er gleichzeitig so ein Kamerateam sieht, was ja dann auch dieses Bild von Aymeric macht. Also dieses eine Bild dann im Endeffekt macht.
Ne? Ja. Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, ja.
Und ich finde das spannend, dass hier er ja tatsächlich reale politische Ereignisse tatsächlich beobachtet, was man ja sonst nur medial vermittelt kriegt und was man ja auch ganz leicht mal übersehen kann. Und das selbst bei den schlimmsten Sachen. Also ich habe da selber mal drüber nachgedacht. Ihr hört das jetzt natürlich Monate später. Also wir haben diese Folge hier vor Monaten aufgenommen. Da gab es ja auch mal sowas wie relativ schnell hintereinander zwei medial groß aufgeworfene Amokläufe beispielsweise oder Terroranschläge. Und da merkt man ja selber teilweise, wie abgestumpft man da ist. Wie man dann sieht, okay, das ist schlimm, ich kann jetzt in dem Moment aber nichts machen. Ich zocke jetzt weiter Elden Ring oder was weiß ich.
Ja.
Ne? So. Und trotzdem passieren diese Dinge ja real tatsächlich. Und das finde ich spannend, wie hier im Prinzip dieser Turn gemacht wird. Diese Dinge passieren tatsächlich real und sind nicht nur Teil unseres Medienkonsums, was so eingebettet ist in diese ganzen Unterhaltungssendungen drumherum.
Was? Es ist kein Film.
Es ist kein Film, genau, richtig. Ja. Sondern diese Dinge passieren.
Ja.
Und das ist aber in dieser postmodernen Welt, die wir jetzt mittlerweile haben, dass wir im Prinzip auch alles, was wir so auch an Unterhaltungsshows und so weiter wahrnehmen, als Teil unserer realen Welt wahrnehmen, das ist so eingebettet einfach in diesen Unterhaltungskram. Und das lässt sich nicht mehr trennen von anderen Sachen, weißt du? Und das wird hier ganz, ganz klar auf einmal.
Ich glaube, muss ich zustimmen. Es macht wenig Unterschied, ob ich jetzt die Nachrichten schaue, ob ich mir jetzt einen TikTok, ein Reel oder eine neue Serie oder einen Film angucke. Genau. Es dient alles der Unterhaltung.
Oder irgendwie schon, ne?
Irgendwie ist es so Teil desselben Topfes, aus dem man mal so einen Löffel nimmt. Weißt du, ich glaube schon. Obwohl man vielleicht ein bisschen differenzieren müsste, dass man Nachrichten wahrscheinlich eher konsumiert, um sich zu informieren, also irgendwie so gezielt, weniger um abends abzuschalten. Ja, aber wenn man das jetzt mal runterbricht, zum Beispiel auf dieses ständig laufende Radio in irgendwelchen Büros. Ja? In irgendeinem Büro läuft immer irgendwie ein Radiosender. Den ganzen Tag, von früh bis spät. Immer dieser eine Sender. Und da, das Doodle so im Hintergrund. Ja? Und in diesem Doodle im Hintergrund, da ist dann Ed Sheeran dabei. Da ist Taylor Swift dabei. Da ist AC/DC dabei. Da sind ein bisschen die Morgenmoderatoren dabei. Ja? Da sind die Blitzer dabei. Da sind mal kurz die Nachrichten dabei. Ja? Dann ist Cher dabei. Und dann ist Madonna dabei. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und alles ist in so einem, das geht irgendwie so rum. Ja? Und so ähnlich ist es ja auch, wenn ich, keine Ahnung, dumm durch Instagram scrolle oder irgend sowas oder durch mein YouTube-Feed gucke. Das ist ja eine wilde Mischung aus allem Möglichen und Nachrichten. Ja, das ist ja Teil Dokumentation, Reportagen und so Kram würde ich da jetzt mit reinpacken. Aber es ist ja alles Teil dessen. Ja, da gibt es die Doku, die halbstündige Doku über die Entwicklung von, Club Mate hier. Dann gibt es die über die Israelis und Palästinenser hier und dann gibt es über die Deutsche Bank hier und dann gibt es das neueste Schlagzeugvideo hier und das neueste Pen and Paper hier. Also es ist alles so in einem, bitteschön, es ist alles für dich, dient alles deiner Unterhaltung, ja. Und du hast recht, wir sind mit Florent dabei und erleben, wie er das aufbricht, für sich selber aufbricht, indem er nicht mehr nur dieser faule Konsument ist, der da irgendwo auf einem Bett oder auf einem Sofa liegt, sondern er ist dabei.
Genau,
und er kennt den auch noch.
Genau, weil er einen persönlichen Bezug auch noch zu dieser Demonstration hat, ne? Dadurch, dass er diesen Person halt kennt, so alter Studienfreund und so, ne? Genau, und spannenderweise, es gibt ja in der Medienwissenschaft auch den Begriff des Mood Managements. Dass man sozusagen
Mood, M-O-O-D.
Genau.
Gut.
Genau, also dass man sozusagen sein eigenes Gemüt, wenn man so will, steuert auch durch Medienkonsum. Und das heißt nicht nur, dass man fröhliche Sachen schaut, um fröhlich zu sein oder hört, meinetwegen auch Musik oder sowas, sondern dass man sich auch, wenn man traurig ist, traurige Musik anhört, um sich dann in seiner Trauer so zu suhlen, was dann wiederum positive Gefühle ausstößt oder positive Hormone dann.
Toll.
Genau, ja. Und das ist und das ist im Medienverhalten generell wahrscheinlich so. Es gab ja, man müsste ja zum Beispiel, als vor 2 Jahren der Ukraine-Konflikt ausgebrochen ist, war das ja relativ schnell so, dass alle möglichen Menschen dann den ganzen Tag Doom gescrollt haben, bei Twitter geschaut haben, bei Instagram, irgendwie bei YouTube, wie entwickelt sich die Lage, was passiert da jetzt eigentlich, ne? Und dieser Konflikt läuft ja immer noch an, ne? Oder läuft ja immer noch. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme zumindest, wer weiß was, keine Ahnung, ne?
Ja.
Das ist jetzt nicht 100% das Gleiche, aber trotzdem würde man ja erstmal sagen, das, was da passiert, ist ganz, ganz schlimm und das möchte ich auf keinen Fall an mich ranlassen. Aber trotzdem verfolgt man ja da zum Teil jeden einzelnen Schritt, jede einzelne Nachricht, jede einzelne Aussage von dem ukrainischen Präsidenten. Was sagt eigentlich unser Bundeskanzler dazu? Wie stehen die USA, China, was weiß ich dazu? Wie entwickelt sich dieser Konflikt und so? Und das macht man ja nicht nur aus einem rein informativen aus einer rein informativen Sicht heraus, sondern das ist, so traurig man das ist, das zu sagen, es ist auch eine Form von Entertainment im Sinne von, dass man sich etwas Schlimmes anschaut, um dann irgendwie seine Mut in einer gewissen Weise zu managen. Man hat das Gefühl, das ist gerade wichtig und richtig, mir das anzugucken, obwohl man ja selbst gar nichts machen kann objektiv daran. Ne? Also im Prinzip, ne? Man könnte jetzt sagen, ja, es ist irgendwie wichtig, informiert zu sein, aber de facto kannst du nichts machen.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch so ein Trendding gewesen. Also, oh Gott. Ja, vielleicht ist es einfach so, das machen alle und das mache ich mit. Ja, ich muss da irgendwie up to date bleiben, warum auch immer.
Ja.
Und vielleicht ist es einfach auch eine Möglichkeit, mit dieser doch wirklich unkontrollierten Situation irgendwie umzugehen. Ja, also ich kann nichts machen und jetzt passiert das plötzlich. Ich dachte, das geht nicht. Ich dachte, das darf man nicht. Haben wir nicht jahrzehntelang dafür gesorgt, dass das gar nicht gehen darf eigentlich? Und jetzt macht das trotzdem wer? Und jetzt sind alle völlig von Sinnen und orientierungslos. Und vielleicht hilft das einfach, die Orientierung zu finden, indem man sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwelche Informationen. Ist mir scheißegal, was. Es bringt mich faktisch vielleicht auch gar nicht weiter, aber ich brauche irgendwie Informationen, damit ich das Gefühl habe, ich kann das für mich einordnen.
Ja.
Ob das jetzt richtig oder objektiv ist, sei jetzt mal dahingestellt. So. Aber einfach nur fürs Gefühl, für die Mut. Ja.
Für die Mut, genau.
Einfach um zu gucken, ich brauche das jetzt hier irgendwie und dann ist auch wieder gut.
Ja.
Ja. Genau. Ich würde den wenigsten Leuten unterstellen, dass sie das machen aus lauter Voyeurismus.
Ja, ja, nicht bewusst auf jeden Fall, ne? Und so, ne? Aber ich würde sagen, es steckt auf jeden Fall drin. Und es ist ja auch spannend, wenn man sich anschaut, wie solche Konflikte oder wie generell solche Probleme, alle möglichen Probleme, die wir Menschen haben, ja dann auch medial weiterverarbeitet werden in Unterhaltungsshows. Also es gibt ja auch zum Beispiel Kriegsfilme, ne, über den Vietnamkrieg. Es gibt Schindlers Liste, es gibt was weiß ich, alles Mögliche und so. Und dann ist ja wiederum auch interessant, dass das, was wir jetzt hier gerade konsumieren mit Michelle Webbecks Buch, indem wir diesen Konflikt hier uns durchlesen mit den Bauern, der sehr, sehr nah dran ist an der Realität, an den Gelbwestenprotesten eben zur damaligen Zeit, dass das ja auch, dass wir ja das Gleiche machen im Endeffekt jetzt gerade. Ne? Also wir lesen das, es gibt diesen Konflikt und wir benutzen den ja auch, indem wir dieses literarische Werk konsumieren, für das Management unseres Gemütes im Endeffekt. Und wir versuchen ja da drin irgendwie eine Form von Spannung zu finden oder eine Form von Unterhaltung vielleicht irgendwie oder irgendwie Wissen zu erlangen. Von daher hat das ja auch durchaus dann einen selbstreflexiven Aspekt in diesem Buch. Den fand ich noch ganz spannend.
Irgendwie. Ja, ich glaube, der ist immer mit dabei. Also wenn ich jetzt nicht gerade beauftragt werde, irgendwas vorzubereiten oder zu tun, sowas wie, ich gebe dir 200 Euro und du schreibst mir eine Zusammenfassung von Serotonin. Ja, das wäre ja was anderes. So, aber klar, das ist jetzt einfach das intellektuelle Futter, was wir uns geben.
Ja.
Ja, die kleine Schale Nüsse, die wir uns reinpfeifen.
Genau. Aber ich finde, hier wird das eben ganz, ganz klar. Ne? Man hat diesen Bauernprotest und dann gibt es eben das Fernsehen, was dieses Bild, dieses sehr, sehr affektive Bild dann irgendwie von Emma Rick dann zeigt, wo den Zuschauern dann im Fernsehen dann auch vollkommen klar ist, was hier passiert und wo auch so eine gewisse Story vielleicht noch irgendwie reingebaut wird, weil sich dann dieser Bericht dann wahrscheinlich auch irgendwie so an diese Figur dann vielleicht nicht dran heftet komplett, aber wo das greifbar wird. Und gleichzeitig haben wir hier das Gleiche. Wir haben hier so eine Beschreibung von tatsächlichen realen Gedanken, die irgendwie eine Person gedacht hat anscheinend. Also Michelle Webbeck im Endeffekt. Ja. Ne? Gleichzeitig diese Beschreibung von gesellschaftlichen Problemen anscheinend, von wirtschaftlicher Unzufriedenheit und so weiter. Und irgendwie ist dieses Buch ja dann doch eine Form von Fiktion. Und wir lesen es ja erstmal nicht, um irgendwas über die Welt zu erfahren, sondern um eine gewisse Form von Unterhaltung zu spüren. Und das finde ich dann schon irgendwie spannend, dass das aufgemacht wird.
Wobei sich das, ich glaube, bei mir so ein bisschen gewandelt hat, weil ich wir hatten in den letzten Folgen mal festgestellt, dass das, was Florent ist, was er so darstellt, in welchen Welten er so unterwegs ist, mit irgendwelchen Leuten unterwegs ist, das ist ja so real. Das ist ja so da. Das ist so möglich. Ja, das gibt es. Das ist jetzt nichts Großartiges. Neues, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen. Dass man fast meinen könnte, ich will schon gerne noch wissen, was der noch so, wie der noch so die Gesellschaft einschätzt. Ja. Welche Aspekte, sagen wir es mal, nicht so global, er geht ja schon in kleine Details rein, oder welche Aspekte dieser Gesellschaft, in der er lebt oder denkt, dass er lebt, wie schätzt er das noch ein? Mhm. Und das finde ich irgendwie, das finde ich tatsächlich jetzt ziemlich spannend. Mhm. Ja, wenn man, ich habe mir das irgendwie, weiß ich nicht, ich bin damit jetzt im Frieden, dass das Ding jetzt so ist, wie es ist. Ja, das Buch so ist, wie es ist. Ich brauchte etwa die Hälfte, offensichtlich. Und finde es nur gut, wenn, also, dass einer so da ist, Florent, Michel, und das dann einfach so nimmt und uns zeigt, okay, pass mal auf, Leute, so ist es. Ja, das ist ja ein Mann, der hat Depression, der ist impotent, der zieht durchs Leben, völlig ziellos, keine Ahnung. Und sollte man was sagen, das geht so vielen Leuten so.
Ja, man kann sich zum einen damit identifizieren, auf der anderen Seite ist seine Mood dann auch wiederum, oder die Gedanken, dann wiederum so sprunghaft, dass man sich ja öfters auch mal denkt, so, hä? Also das war hier jetzt auch wieder der Fall, als er dann auf einmal beschreibt, ja, das sieht so wunderschön aus, wie der Wind über den Ozean gleitet und die Wellen dann entstehen, und dann ist der nächste Satz, ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben.
Ja, und ja, das ist ja das Verrückte. Das ist ja, beides ist ja gleichzeitig möglich.
Ja.
Es ist ja beides gleichzeitig möglich. Als Menschen erleben wir diese Ambiguität ja ständig. Ja? Wir wissen, dass es unglaublich schädlich ist zu rauchen. Und trotzdem, wenn wir in der Kneipe sind oder das Bier trinken oder zu wenig Sport machen oder dass wir auf gar keinen, natürlich ist Lügen scheiße, ja, aber trotzdem belügen wir uns, ja, also belügen uns selber und belügen aber auch andere, so, und das nicht mal aus böser Absicht, das machen wir halt einfach, ja, und das ist halt so, wir stehen drauf, lecker Sachen zu essen, rein oben in die Futterluke, wir stehen auf Gelüste, wir stehen auf Pornos, auf Sex, wir stehen auf die Verfleischung des anderen Geschlechts, ja, und auf Filme und was auch immer nicht, auf Hedonismus von mir aus. Wenn jeder könnte, wie er wollte, schätze ich. Ja, also das ist Apfel, und das ist, und das ist der Punkt, dann kannst du wieder, das ist der Punkt, und das ist völlig in Ordnung. Ja?
Ja,
das ist kein, oh mein Gott, wir müssen uns jetzt alle ändern und jetzt bitte Selbstdisziplin anschalten. Nein, es ist einfach völlig in Ordnung.
Das ist absolut in Ordnung. Also ich merke auch, während ich das lese, wie ich das Stück für Stück zum Beispiel akzeptiere, dass er Antidepressiva nimmt und ganz viel Alkohol trinkt. Es wird in dem Moment auch für mich dann als Leser hier zum Problem, wenn sich das ausweitet auf eine Gesellschaftsebene. Nämlich, dass hier zum Beispiel die ganze Zeit beschrieben wird, die trinken ja Wodka die ganze Zeit. Und dann wird ja beschrieben, okay, die Bauern haben sich jetzt da versammelt und die campen da und trinken schon mal ihr Bierchen. Und da wird das jetzt auf einmal, wird der Alkohol ja auf einmal zu so einem Instrument von, okay, das kann auch, ist auch ein Potenzierer dieser potenziellen Gewalt, die da drin steckt sozusagen, ne? Also es kann dafür sorgen, dass es noch schlimmer wird sozusagen und dass dann noch eher die Hemmungen fallen und dass dann auf einmal eine richtige Katastrophe passiert sozusagen in diesem Clash zwischen Polizei und den Bauern, ne? Also das ist dann der Punkt, wo man dann als Leser dann, oder wo ich zumindest dann zurückgetreten bin und gesagt habe, okay, das ist jetzt echt irgendwie wieder ein Problem.
Weil er das auf eine Ebene höher gebracht hat, meinst du?
Ja, ganz genau. Weil dann auf einmal so ein Konflikt entsteht, der potenziell auch gewalttätig sein könnte. Und man ja von Alkohol auch weiß, okay, das steigert oder senkt jetzt nicht gerade die Aggression, ne?
Ja, aber auch das ist ja Teil unseres Zusammenlebens.
Ja.
Ob du jetzt ein paar wahnsinnig gewordene Jugendliche hast, die jetzt meinen, der Samstag gehört ihnen, oder ob du ein paar wahnsinnig gewordene Jugendliche hast, die mit 2,5 auf dem Kessel meinen, der Samstag gehört ihnen. Das ist schon ein Unterschied, ja. Und natürlich ist er bekannt dafür, dass es Hemmungen verliert. Also, dass man die Hemmungen, ja, so, auch das ist ja da. Also, das ist ja auch, also das ist ja, das kann man ja auch verurteilen oder auch nicht. Und auch das ist ja, am Ende ist es ja nicht schlimm. Ja, wenn man sagt, keine Ahnung, wir treffen uns und trinken Wein, Bier, Wodka, Schnaps oder irgend so ein Kram, ja?
Ja, genau.
Um für die Gesellschaft, wir sind hier nicht in einem Suchtroman, ja? Dann wäre das was anderes. Aber das ist so, ist ja angekommen, also was ist angekommen, das ist in der Gesellschaft
drin. Absolut, ja. Aber mit dem Szenario, die haben Waffen, die haben vorher eine Blockade aufzumachen,
ja,
dann wird es schon schwieriger. Ne?
Ja, nein, so, ja, klar, natürlich, aber es muss ein bisschen was passieren.
Genau. Aber da kann man ja auch so sein eigenes Weltbild mal so ein bisschen hinterfragen, ob man da liberaler ist sozusagen oder ob man nicht doch dann für schärfere Waffengesetze ist oder sowas. Ne?
Ja, diese Frage, die kondensiert sich dann so ein bisschen da draus, das stimmt schon. Ja, oder ob es nicht einfach auch eine andere Regelung für Alkohol geben kann.
Genau, was es ja auch
gibt. Aber wir wissen ja, dass von Florent aus erster Hand, dass das ja nicht so leicht möglich ist, weil der Weltmarkt und was auch immer da noch für größere Rollen mitspielen, ist das nicht so einfach.
Ganz genau.
So, ich hab noch was.
Du hast noch was, okay.
Ja, es sei denn, du willst ja jetzt noch was fortführen. Es hat sich jetzt gerade so angefühlt, als wären wir fertig mit dem Punkt.
Ich wäre mit meinen Punkten fertig, ja, aber okay. Erzähl ruhig.
Was ich wirklich, diesen Gedankengang fand ich sehr gut von Florent, Florent kommt zu Aymeric und Aymeric skypt gerade mit seinen Töchtern. Beide reden aber nicht darüber, dass er jetzt gerade mit seinen Töchtern geskypt hat. Irgendwie scheint es Aymeric peinlich gewesen zu sein und wusste, und Florent ist davon ausgegangen, naja, der weiß jetzt nicht so richtig, was er jetzt erzählen soll, weil so viel geiles Zeug passiert jetzt in seinem Leben nicht. Und dann reden sie darüber, reden sie über die Scheidung von Aymeric und seiner Frau, Ex-Frau Cécile, und Florent denkt daran, wie es denn, dass es vielleicht besser gewesen wäre, mit Camille verheiratet gewesen zu sein, damit er sich hätte scheiden lassen können, um da irgendwie drüber hinwegzukommen. So, und das ist der Punkt, den ich total interessant finde, dass es im Grunde einen Abschluss braucht. Abschlüsse, klare Abschlüsse, wie eine Scheidung. Das ist ja nicht nur, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, du ziehst jetzt bitte aus, sondern das ist ja quasi notariell beglaubigtes, ihr seid jetzt kein Ehepaar mehr, bitte unterschreiben Sie hier, alles klar, vielen Dank. Sie dürfen, Ihre Lebenswege dürfen sich jetzt trennen, ja. Und so eine Klarheit im Abschluss, finde ich eine richtig gute Idee für Florent, ja. Da ist ganz viel einfach so passiert bei ihm. Selbst Yuzu hat er ja nicht gesagt, dass er auszieht, ja. Er wollte es ja tun, aber das kam nicht dazu und dann hat er gesagt, ja gut, ich gehe jetzt einfach. Die weiß wahrscheinlich, die ahnt das wahrscheinlich, dass er nicht wiederkommen wird. Und bei den anderen ist das ja auch kein, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein Ding, ich trenne mich jetzt von dir, sondern ich habe mit einer anderen Frau geschlafen, deswegen ist das raus. Ja, also dieses ausgesprochene, wir sind nicht mehr zusammen, gab es nicht. Und bei Camille war es ja sogar so, dass er ja eigentlich mit ihr zusammenbleiben wollte, hat mit dieser anderen Frau geschlafen aus New York, weiß gar nicht mehr, wie der Name hieß, und das ist auseinandergegangen, dadurch, also so, und das ist natürlich für Florent kein klassischer, cleaner Cut gewesen, weil ja Florent gefühlsmäßig ja immer noch bei Camille ist. Dass Camille abgeschlossen hat, das ist klar, sofort, die ist ja weggelaufen, hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Aber Florent ja nicht. Für den war das nichts. Der war ja noch bei ihr, ja? Ja.
Das heißt, dieser ganze Beziehungszyklus ist keine runde Nummer im Endeffekt so richtig, ne? Also
der nicht.
Ja.
Ja.
Es gab ja, also ja, also ich verstehe, was du meinst. Das ist ja zum Teil mit den anderen, also mit Camille wahrscheinlich am intensivsten, aber zum Teil mit den anderen Frauen ja auch so, dass das zwischendurch dann einfach mal auseinandergegangen ist, aber irgendwie so einen klaren Cut gab es nicht so richtig. Es gibt ja auch diesen einen Moment, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, er ruft ja auch eine dieser ehemaligen Frauen an und trifft sich ja dann mit ihr.
Claire. Claire.
Claire war's. Das ist
die Schauspielerin.
Der Name, richtig.
Ja, ja,
genau.
Ja.
Und mit der trifft er sich ja dann, ne? Und
ja.
Dann, dann gehen die aber auch so auseinander und sind eigentlich beide noch so in der Welt einfach, ne? Und es gibt aber kein klares, okay,
das war die Situation, als sie im Café waren und er gesagt hat, alles klar, gut, brauchst du mir nicht mehr erzählen, ab da weiß ich Bescheid, hier sind 20 Euro, ciao, tschüss, ich gehe jetzt mal, ich habe noch einen Termin.
Genau, ja. Aber theoretisch, er hat auch immer noch die Nummer, er könnte sie immer noch irgendwann mal anrufen, wenn er sich vielleicht wieder an die guten Zeiten davor erinnert, irgendwie mal wieder in einem Moment, ne?
Ja.
Also diese ganzen Personen sind irgendwie noch in der Welt und sind potenziell auch immer noch, ja, Sexualpartnerin oder Beziehungen für ihn. Vor allem natürlich dann irgendwie Camille, also für ihn zumindest, ne,
hast
du gerade gesagt. Und deswegen, ja, gibt es immer so dieses Gefühl von, ja, das könnte ja eventuell noch irgendwie was werden. So.
Ne? Das Hintertürchen.
Das Hintertürchen.
Ja, aber das hat halt eben zur Folge, dass man nicht gut abschließen kann. Haha, abschließen. Hm. Weil es die eben noch gibt. Wenn man aber Tatsachen schafft und sagt, pass auf, das ist ja mit, also ich würde das jetzt nicht nur auf diese Beziehung auswirken, sondern auf irgendwie alles so, ja. Du beginnst etwas und irgendwann, keine Ahnung, Freundschaften können ja so sich so auseinander, weißt du? Oder es gibt halt einfach einen Cut oder was auch immer. Oder es gibt, du gehst dann irgendwann nicht mehr zum Billardtraining, ja. Was
sag ich? Also einmal. Schönes Beispiel, was wir alle kennen, ne? Ja,
typisches Beispiel.
Ja.
Ja, also einfach zu sagen, okay, pass auf, das ist jetzt okay, ich gehe jetzt.
Ja.
Ciao, das war's für mich, letzter Tag. Wie, wenn man einen Job wechselt, ist das ja auch so. Ja, es gibt ein, alles klar, die Kündigung ist hier, es ist alles rund, es ist, und jetzt kannst du weiterziehen.
Ja.
Und nicht, es ist irgendwie schwierig. Mir fallen jetzt gerade keine besseren Beispiele ein, aber es ist einfach schwierig, wenn man so, wenn man versucht, so unverbindlich alle Sachen irgendwie so ein bisschen ausschleifen oder auslaufen zu lassen, ja, mhm. Mit der Möglichkeit, ob oder auch nicht, oder weil man sich nicht traut, da irgendwie was einfach abzuschließen, zu sagen, gut, das war's jetzt einfach. Mhm. Das gehört halt einfach, gehört das jetzt mal dazu.
Ja, ich frage mich, ob dieser Abschluss tatsächlich in der realen Welt überhaupt existiert, irgendwie. Weil selbst bei einer Scheidung könnte man ja Jahre später dann immer noch sagen, ja, wollen wir nicht doch nochmal.
So. Ja, naja, klar, dass der jetzt keine, dass der jetzt nicht die Kontinente, kontinental getrennt werden, die beiden ehemaligen Ehepartner, das ist klar. Ja. Aber es geht eher um das Gefühl, was damit einhergeht. Man kann damit anders arbeiten, wenn man weiß, okay, das ist jetzt die Scheidung. Ja, das war's jetzt. Wir sind jetzt nicht mehr verheiratet. Mhm. Dieser Weg ist jetzt erstmal verschlossen, ja, und die Hürde ist so hoch, um da wieder verheiratet zu sein, ist wieder so hoch, fällt mir denn noch ein? Ja, keine Ahnung, also ich hatte, ein persönliches Beispiel wäre jetzt, ich hatte ja noch einen anderen Podcast, und da war es ja ähnlich, dass die Lücken zwischen den Episoden immer viel größer geworden ist, und das war so eine unausgesprochene Sache, wie so der besoffene Onkel am Weihnachtstisch. Aber es musste dann immer ein klarer Cut her, zu sagen, okay, jetzt ist Feierabend. Ist gut, reicht auch so, wie es ist. Machen wir es rund, Schluss, alles klar, vielen Dank, ciao. Und das war okay, das ist okay, ist total gut. Mhm. Anstatt so eine Last, also eine Last im Sinne von, da ist noch was offen, mit sich rumzutragen.
Mhm. Aber dieses Gefühl, den irgendwann vielleicht aufzunehmen, das hast du gar nicht nochmal. Oder gibt es theoretisch das Hintertürchen irgendwie, dass du denkst, ja, vielleicht, wenn wir beide Bock haben?
Ja, das weiß ich nicht. Jetzt gerade nicht. Ja. Und was dann Zukunfts-Olli daraus macht, das weiß ich auch noch nicht.
Zukunfts-Olli. So, ja.
Aber für den Moment ist es erstmal eine abgeschlossene Sache, die nicht noch irgendwie, um die man sich nicht noch mit Schein kümmern muss. Ja, man hat es ja dann nicht mehr richtig getan, sondern so, man.
Ich habe eine Prognose für etwas, was noch passieren könnte in Michelle Welbecks Buch.
Gut, pass auf.
Kommen wir gerade, deswegen.
Ja machen wir jetzt. Und also meine Themen sind jetzt auch durch.
Okay.
Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Prognosenabteilung und gucken mal, was es da so zu holen gibt.
Ist interessant, das hat man lange nicht mehr, oder? Dass wir jetzt ausgerechnet auch nach dieser Passage darauf kommen. Also ich zumindest.
Ja,
jetzt.
Hau mal raus.
Also es ist jetzt auch keine große Prognose in dem Sinne. Bei mir ist gerade der Gedanke gekommen, eigentlich kann so ein Abschluss ja wirklich nur endgültig passieren, wenn eine Person tot ist.
Ja.
Und deswegen ist meine Prognose, dass er irgendwann erfahren wird, dass Camille gestorben ist.
Oh.
Und vielleicht doch wieder versuchen wird, aus der Verzweiflung heraus, dass diese Rückkehr zu ihr tatsächlich nicht mehr möglich ist, vielleicht versucht er eine Person zu finden, die ihr in irgendeiner Art und Weise ähnlich ist und versucht, dieses Gefühl mit einer anderen Person wieder zu reproduzieren. Wo wir übrigens bei Vertigo wären, einem weiteren Hitchcock-Film. Aber das nur am Rande. Aber wenn er jetzt einmal Hitchcock referenziert, vielleicht macht er es ja nochmal.
Ja.
Das wäre so eine Prognose.
Camille ist tot. Das wäre auf jeden Fall was, womit Florent umgehen müsste. Würde natürlich voraussetzen, dass er einen gewissen Aktionismus mitbringt, um sich dann jemanden zu suchen oder in sein Leben zu lassen, der ja nicht Camille ist. Und irgendwie vergleicht er ja sonst auch immer alle mit ihr. So, mal gucken, was da passiert. Ich kann mir vorstellen, dass, dass da noch jemand, eine Frau kommt.
Ja. Es muss allerdings eine Voraussetzung dazu geschehen, ist mir gerade aufgefallen. Und zu zwar, wir müssen uns ja immer wieder in Erinnerung rufen, dass das, was wir dort lesen, Erzählungen sind aus der Gegenwart heraus, die in die Vergangenheit reichen. Also es sind Erzählungen aus der Vergangenheit.
Da hast du recht.
Das heißt, und er hat ja bis jetzt noch gar nichts in diese Richtung irgendwie erzählt. Das heißt, er schwärmt ja immer noch von Camille. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, in dem er das auch schreibt hier, ist Camille noch am Leben wahrscheinlich. Das heißt, wir müssten irgendwie aus dieser jetzigen Zeitebene raus in die Zukunft gehen.
Warte mal ganz kurz. Ja. Also, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Also, das ist ja, es gibt ja nur einen Absatz, der in der Erzählzeit ist. Und das, was wir jetzt haben mit dem Bauernaufstand und so weiter, ist für mich jetzt die Erzählte, also das sind die falschen Begriffe dafür, aber
Das ist, würde ich sagen, das, was am nächsten an der Gegenwart dran ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt von dem, was wir gelesen haben. Weil wir hatten davor so Erzählungen wie, ja, er hat Emmerich vor 15 Jahren getroffen, ja, dann gab es diese Frauen aus der, ja,
ne? Wir nähern uns dem
Dem Jetzt,
glaube ich auch. Das ist der allererste Abschnitt.
Genau. Das heißt,
beginnt mit, es ist eine kleine, weiße, ovale, teilbare Tablette. Das ist der erste Satz.
Ja.
Und da beschreibt er, wie er morgens aufsteht und so weiter.
Genau. Das ist die Gegenwart jetzt.
Ja.
Und dann haben wir im Prinzip nur das alles andere ist Vergangenheit, was wir dann lesen.
Genau. Der nächste Abschnitt beginnt mit, die Geschichte beginnt in Spanien, in der Provinz Almeria.
Ja.
Und dann kommen wir die Tankstelle-Situation und Juso und so weiter. Mhm. Ja.
Wir müssen uns lösen von den Vergangenheitserzählungen. Wir müssten sozusagen dann in die Gegenwart, damit diese These aufgeht oder die Prognose aufgeht. Ja, aber
wir wissen nichts aus der Gegenwart, was mit Camille ist. Da schreibt er nichts von.
Ganz genau, richtig. Aber er erzählt auch, also meine Prognose war ja eben, dass er sozusagen, dass Camille stirbt irgendwann.
Ja.
Und ich glaube, das hätte er irgendwann schon mal erwähnt. Aber tatsächlich spricht er ja immer noch von ihr und kommt auch in Gedanken immer mal wieder auf sie zurück. Das heißt, er schreibt das sozusagen jetzt in der Gegenwart im Bewusstsein, dass Camille lebt.
Ja, das stimmt.
Das heißt, wir müssten diesen Punkt, diesen Gegenwartspunkt überschreiten. Und er müsste dann irgendwie, keine Ahnung, wir müssten wieder in die jetzige Gegenwart kommen. Und er liest dann
weiter.
Guckt meinetwegen in die Zeitung und sieht eine Todesanzeige von ihr.
Das kann natürlich auch sein, dass wir ich kenne das so aus Filmen, du beginnst mit so einem Cold Opener, weißt du, bist so mittendrin, aber diese Szene ist chronologisch eigentlich so im letzten Drittel des Filmes eigentlich, ja. Und dann, wie es zu dieser Szene kam, dann gibt es eine Rückblende und dann baut sich der Film auf, und an einem bestimmten Punkt landest du wieder in der Anfangssequenz, die du am Anfang schon gesehen hast, und von da aus geht es dann weiter Richtung Finale.
Genau.
Und so ähnlich könnte ich mir das auch hier vorstellen, obwohl das natürlich relativ klassisch wäre für, also wäre schon so Trope für Will Beck, ne? Würde ich jetzt mal so einschätzen.
Ja. Also ein Film, der das sehr gut macht, meiner Meinung nach, ist übrigens Vidoc. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, mit Gérard Depardieu. Da geht es um, könnt ihr googeln. Ich erzähle dir nach dem Podcast mal was.
Ja, okay. Ich glaube, es kommt noch eine andere Frau dazu. Ich weiß aber nicht, in welcher Form und was die für eine Rolle hat. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende tatsächlich zum Selbstmord kommt oder zu einem angedeuteten und dann endet das Buch. Sowas wie, er ist an irgendeinem Hochhaus, Hotelhochhaus, macht das Fenster auf und tritt an die Kante und dann endet das Buch.
Ah ja, okay.
Sowas in der Richtung würde ich fast vorschlagen, dass so ein bisschen offen lässt, was jetzt gerade Phase ist. Aber ich glaube, gerade jetzt mit dem Schicksalsschlag mit dem Tod von Aymeric, da spürt sich Florent, glaube ich, noch ein bisschen anders.
Ich habe auch gerade überlegt, ob durch diese Begeisterung für Waffen hier vielleicht der Grundstein gelegt wird für eine öffentliche Gewalttat oder sowas, ne? Dass er auch mal mit einer Waffe rumläuft und dass wir hier im Prinzip die ganze Zeit eine Figur dabei zuhören, die aus der Vergangenheit erzählt, während sie eigentlich schon weiß, ja, okay, die Polizei ist jetzt auf dem Weg zu mir in meine Wohnung.
Taxi-Driver-mäßig.
Was?
Taxi-Driver-mäßig.
Ist das da so gewesen? Ja.
Naja, der fährt ja auch so durch die Stadt und sammelt so den ganzen Grief dann irgendwie in sich an und dann geht's dann. Ja, stimmt schon. Bahnt sich das dann seinen Weg. Hm. Okay, gut. Eva, jetzt hier noch weiter Filme vergleichen.
Ja.
Oder Filme heranführen. War es das erstmal für heute?
Ja.
Gut. Dann, vielen, vielen Dank. Ihr habt jetzt fast anderthalb Stunden lang zugehört. Wow. Empfehlt uns gerne weiter. Wissen wir, was wir lesen für die nächsten zwei Wochen?
In den nächsten zwei Wochen lesen wir wieder Serotonin von Michelle Rebeck aus dem Jahr 2019.
Welche Seiten lesen wir?
Die Seiten 253 bis 300.
Ah ja, super. Schönes Rundes. Was Schönes Rundes. Okay. Ihr kennt den Drill, wenn wir irgendwas vergessen haben, euch ist noch was aufgefallen oder ihr habt noch eine ganz andere Meinung oder eine ganz andere Perspektive auf das, was wir erzählen oder auf das Buch überhaupt, dann schreibt uns gerne bei Insta, schreibt uns eine Mail, schreibt bei Reddit gerne rein, da gibt es Nachwort-Podcast als Subreddit, da könnt ihr gerne diskutieren drüber, würde uns sehr freuen. Bewertet gerne, es ist alles hilfreich, was diesen kleinen Mini-Dorf-Podcast nach oben petert, hilft uns weiter. So, oder?
Ja, Petert und Pauls, ja.
Genau. Das ist, macht das einfach gerne. Wir machen es gerne und dann gucken wir mal, wie wir die ganze Sache hier irgendwie gestalten. So.
Genau.
Und damit habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.